wir zum Thema Back to the Future und zum Thema Homeoffice einen echten Experten eingeladen, nämlich Patrick Oliver Graf, Mitglied der Manager Lounge. Werden Sie vielleicht an seinen sehr guten Vortrag erinnern, den er vor gefühlt einem Jahr hier in Köln gehalten hat. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat und nach dem Bild, das ich sehen kann, geht es ihm auch gut. Und das sollte ja auch die erste Frage in den Pandemiezeiten sein, ist, Herr Graf. Alles wohlauf?
Alles wohlauf, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf den Vortrag heute.
Ja, sehr schön ist, ich entdecke auch hinter Herrn Graf, der erkennbar aus dem Büro arbeitet, noch Spuren analoger Tätigkeit, nämlich sowohl die klassische Büropalme als auch den analogen Wandkalender ist. Also alles noch in bester Ordnung, sollten Sie nicht ganz in der Digitalisierung angekommen sein, keine Angst, uns geht's genauso, wir begeben uns gemeinsam auf die Reise. Der berühmte bayerische Philosoph Hoeneß hat mal gesagt, der Weihnachtsmann war noch nie ein Osterhase. Aber das muss eigentlich ja im Grunde genommen schon so gewesen sein, schätze ich, als im März die Pandemie hereinbrach. Herr Graf ist nämlich Geschäftsführer der NCP. Das ist ein Hidden Champion, würde Professor Simon sagen. Er sitzt in Nürnberg, hat auch eine Tochtergesellschaft in den USA. Meistens ja bei den Digitalisierungs-Champions andersherum. Sie sitzen in den USA und haben dann eine deutsche Niederlassung. Hier ist es andersherum. Herr Graf, vielleicht sagen Sie noch ein paar Takte zu sich selbst und zur NCP, bevor wir dann beginnen.
Ja, herzlichen Dank, Ritzer, für die nette Einleitung. Auch herzlichen Dank an das Team der Manager Lounge, Rotunda Club, für die wieder mal hervorragende Vorbereitung und Abstimmung. Macht immer sehr viel Freude, hier teilnehmen zu dürfen. Ja, zu meiner Person. Ich bin seit über 25 Jahren in der IT, beschäftige mich hauptsächlich mit Secure Communications, wenn man das im Allgemeinen so sagen darf. Bin seit 10 Jahren bei der Firma NCP und hier seit 8 Jahren als Geschäftsführer bzw. eben auch als CEO tätig. Ich verantworte das operative Geschäft. Die Firma NCP, vielleicht noch 2 Sätze dazu, entwickelt Softwarelösungen im Bereich der Secure Communications. Und wie Sie richtigerweise schon sagen, gelten wir durchaus als Hidden Champion. Wo wir überall drin sind, würde man uns eigentlich gar nicht unbedingt immer vermuten. Aber das macht uns aus. Und wie Sie es einleitend auch schon sagten, die Firma NCP ist einer der Nutznießer dieser ganzen Phase, dieser ganzen Pandemie. Aber wir gehen mit der Sache sehr demütig um, kann ich auch sagen.
Ja, jetzt für Sie, die Sie uns zuschauen und zuhören. Ihre Kameras und Ihre Audiofunktionen sind deaktiviert. Das heißt aber nicht, dass Sie untätig sein dürfen. Sie dürfen gerne mitmischen. Das ist eine Live-Veranstaltung und Sie können sich mit Ihrer Chat-Funktion auf der rechten Seite, können Sie sich auch schriftlich einbringen. Also wenn Sie Fragen haben oder widersprechen mögen, lassen Sie es uns bitte wissen oder loben wollen. Auch das dürfen Sie uns gerne mitteln. Die Fragen sind nur für die Organisatoren sichtbar in Hamburg. Und die werden dann zusammengefasst an mich weitergeleitet. Ab 18 Uhr werden wir dann Ihre Fragen beantworten. Bis dahin müssen Sie noch mit meinen Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das gefällt Ihnen trotzdem ganz gut. Sollten Sie technische Probleme haben, unsere Empfehlung ist immer, der einfachste Weg ist, einmal aus und dann wieder einloggen dann sollte das eigentlich funktionieren. Hoffe, dass das jetzt alles funktioniert. Dann lassen Sie uns mal beginnen mit den Themen zum Homeoffice. Homeoffice war immer in der Debatte zur Frage, sollte es ein Recht auf Homeoffice geben? Im März wandelte sich das. Seit März gilt für viele Unternehmen eine Pflicht zum Homeoffice. Auch das war eine Umstellung für viele Mitarbeiter, die damit nicht rechneten, dass sie von nun an zu Hause waren. Wird das ein Trend sein, der bleibt? Verändert Corona die Arbeitswelt nachhaltig, also selbst wenn Impfstoff gefunden ist, oder geht es dann wieder zurück in das Büro? Wie bewerten Unternehmen, auch ihre Kunden, die Krise?
Ja, Sie haben es gesagt, wir leben in spannenden Zeiten, wenn man das so sagen darf. Vielleicht darf man auch sagen, eigentlich in eher unschönen Zeiten. Diese Pandemie, wenn man sie so bezeichnen darf, ist durchaus ein Stresstest für die Digitalisierung gewesen, allgemein, wenn ich jetzt mal nur auf Deutschland schaue. Gibt es natürlich da dramatische Unterschiede, wie wir feststellen mussten, bei Unternehmen. Die einen waren besser aufgestellt, die anderen deutlich schlechter. Viele hatten gedacht, sie sind gut ausgestellt, mussten leider feststellen, dass sie eben nicht so gut aufgestellt sind. Ganz dramatisch als Exkurs ist es, denke ich, auch im Bildungssystem. Auch da sieht man, wo die wunden Punkte liegen. Dahergehend, denke ich, ist in Deutschland grundsätzlich ein Umdenken erforderlich. Das Homeoffice an sich als Pflichtveranstaltung, wenn ich es mal so sagen darf, denke ich, wird über die nächste Zeit bleiben. Aus mehreren Gründen. Grundsätzlich erstmal, um sicherzustellen, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Auch zum Schutze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denke ich, ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil für die Zukunft. Allerdings gehen natürlich auch da viele Punkte mit einher, die man vielleicht so anfangs nicht auf dem Zettel hatte, die auf der einen Seite im Bereich der Cybersecurity, sprich auch was die Datensicherheit angeht, wir haben eine Datengrundschutzverordnung, auf der anderen Seite auch die ganze Ausstattung des Homeoffice sozusagen mit als festen Bestandteil der Unternehmens-IT mit zu betrachten. Ich habe gewisse Voraussetzungen, das heißt eine rechtliche Grundlagenbetrachtung. Und ich habe natürlich auch den Mensch am Ende des Tages, der als einer der wichtigsten Faktoren, denke ich, in diesem ganzen Konstrukt dann auch mitspielen muss, mitspielen darf und auch mitspielen soll. Wie ist die Mitarbeiterführung und wie ist auch sozusagen die Kommunikation untereinander? Wie stelle ich das sicher? Daher glaube ich, für die nächsten Monate wird es da einen entsprechenden Wandel geben. Das Homeoffice wird fester Bestandteil sein. Es wird sich sicher etwas flexibler gestalten, in Abhängigkeit natürlich auch der Situation, wie sieht die Pandemielage aus. Bleibt sie so, wie sie heute ist, sehr erfreulich positiv, aber ist davon auszugehen, dass durch die Urlaubsrückkehrer, was ja wieder in aller Munde ist, möglicherweise eben auch hier die Zahlen wieder deutlich steigen werden.
Ja, in der Tat. Das ist natürlich auch nur der Blick aus Deutschland. In vielen anderen Ländern hat die Pandemie ja im Grunde genommen erst begonnen ist und hat zum Teil offensichtlich ihren Höhepunkt noch gar nicht erreicht ist. Die Arbeitswelt scheint sich ja in kürzester Zeit durch die Krise verändert worden zu haben. Es scheint wohl der Katalysator geworden zu sein. Auf der anderen Seite sagt man zumindest unter den Juristen nach, heißt es inzwischen schon Zoom and Gloom. Die Müdigkeit, die Menschen sehen sich wieder zurück nach den tatsächlichen Meetings, den immer gleichen Meetings mit dem Kaffee aus der Kanne, weil die stundenlangen Videocalls, die man von zu Hause hat, es fehlt eben doch eine ganze Menge. Ist denn Ihr Eindruck, dass die Digitalisierung tatsächlich so katalysatorisch beschleunigt worden ist, dass wir tatsächlich jetzt so einen Quantensprung gemacht haben in allen Bereichen, ist, das war sozusagen der TÜV-Test für alle Industrien und Dienstleistungsbereiche und wir springen einmal massiv nach vorne.
Ja, ich glaube, das ist in der Tat der Fall. Das war das, was ich vorhin meinte, der Stresstest, der hier vonstatten gegangen ist, der uns dann wirklich in der Digitalisierung möglicherweise 2 bis 3 Jahre nach vorne gebracht hat. Sie haben es gerade erwähnt, im Ausland ist das Verhalten durchaus noch ein ganz anderes. Wir haben ja, wie Sie auch einleitend sagten, Geschäftsstellen in den USA. Dort haben wir genau den gegenteiligen Effekt. In Deutschland haben wir die ganzen Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. In den USA haben unsere Kollegen und Kolleginnen feststellen müssen, dass die Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden, dass sozusagen Zahlungen, die regelmäßig zu tätigen waren, dann versucht wurden auszusetzen. Also genau der gegenteilige Effekt. Da sieht man auch mal, in welchem Teil der Welt man lebt, in welchen Teil man eigentlich auch lieben sollte an der Arbeitswelt. Ja, dass man hier gut aufgehoben ist, gut aufgefangen ist an der Stelle. In anderen Ländern ist es eben nicht so selbstverständlich. Daher glaube ich, auch die Länder, die vielleicht bisher da als möglicherweise als IT-Entwicklungsland gegolten haben, durchaus jetzt genötigt werden, sich deutlich umzustellen.
Das ein weiteres großes Problem, das natürlich dadurch noch deutlicher wird, außer dass man Einblick gewinnt in das Zuhause von vielen Mitarbeitern. Ich glaube, das gefällt auch nicht jedem Personalchef, was man da zum Teil zu sehen bekommt, ist eine große Phase in die Cyberrisiken, die natürlich mal häufig ja geschlossene Communities im Unternehmen selbst in den Hauptquartieren ist. Wie groß sind denn die Risiken durch die Cyberrisiken? Wie groß sind die Risiken durch die ganzen WhatsApp-Communities, die freigeschaltet werden und ähnliches mehr? Unterschätzen das die Bürger? in Deutschland und weltweit, oder ist das die große neue Freiheit, in der man dann doch einigermaßen bedenkenlos surfen kann?
Also bedenkenlos, grundsätzlich denke ich, ist erstmal in der Form gar nichts möglich. Das Unternehmen an sich ist erstmal stark gefordert, an der Stelle das Bewusstsein zu schaffen, dass es hier eine neue Welt, eine neue zu integrierende Welt gibt, sprich das Thema Homeoffice oder das Thema mobile Arbeiten an sich, dass eben auch gerade vor dem Hintergrund in Deutschland, Datenschutzgrundverordnung, wirklich darauf zu achten ist, wie mit Daten umzugehen ist, in welcher Umgebung arbeite ich, mit welchen Daten. Nicht jeder Arbeitsplatz ist dafür geeignet, dass er in ein Homeoffice verbracht wird. Die Sensibilität an der Stelle, denke ich, ist extrem wichtig zu schaffen. Das Thema Cyber Security an sich, die Einbeziehung des Homeoffices in die Unternehmens-IT hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Das ist durchaus komplexer, als man im ersten Moment denkt. Da ist WhatsApp das eigentlich eher kleinere Übel. Da kann man, sage ich mal, relativ schnell die Sachen trennen, dass ich eben auf meinen Unternehmens Geräten, wenn ich sie so bezeichnen darf, ob das jetzt ein Laptop ist oder ein mobiles Device ist, solche Apps erstmal gar nicht zulasse, das habe ich im Griff. Ich muss aber überlegen, wenn ich einen Mitarbeiter vom Homeoffice arbeiten lasse, gebe ich dem lieber einen Unternehmens-PC oder soll der lieber einen PC verwenden, den er zu Hause stehen hat? Dann hängt es aber wieder davon ab, was lasse ich den dann mit diesem PC machen? Weil je nachdem, welche Daten der sozusagen, auf welche Daten der zugreift, welche Art und Weise der Anbindung er hat, dementsprechend ist das Risiko größer, exorbitant größer, dass ich einen größeren Schaden anrichte, als ich hier mit dem Einbeziehen des Mitarbeiters in den normalen Arbeitsbetrieb eigentlich erreiche. Dahergehend muss man schon überlegen, was ich letztlich mache, welche Daten ich verarbeiten lasse. Ist der Mitarbeiter überhaupt geeignet, wie gesagt, auch als Person in einem Homeoffice zu arbeiten? Diese Schwachstellen, die ein Mitarbeiter mit sich bringt, die Art und Weise der Handhabung mit Zugangsdaten, das ist alles das, was das Unternehmen in der Gesamtarchitektur mit betrachten muss. Habe ich eine starke Authentifizierung zu Hause? Welche Art und Weise der Anwendung verwende ich? Also VPN ist ja ein Klassiker, was man so hört. Gibt es auch Unterschiede? Ja, das heißt, die Daten verbleiben zum Beispiel nur im Unternehmensnetzwerk. Er hat nur ein Bild sozusagen, was er sieht. Er hat überhaupt keine Daten auf dem lokalen PC, vor allem wenn es ein privater PC ist, trenne ich die Datenkommunikation dazu noch. Das heißt, trenne ich die Daten, die er privat, wenn er nebenher dann sein Mittagessen bestellt bei irgendeiner Pizzeria und gleichzeitig aber dann im Unternehmensnetzwerk arbeitet, das kann ich sauber trennen. Technisch ist das möglich. Solche Überlegungen muss ich damit einhergehen lassen. Und wie gesagt, auch was der Anwender dann sozusagen im Homeoffice für ein Netzwerk hat, hat er genügend Bandbreite? Ist er überhaupt in der Lage, von dem Ort, wo er arbeitet, überhaupt arbeiten zu können? Ist es überhaupt möglich, so wie wir das heute machen, dann entsprechend auch Videokonferenzen mit zu begleiten oder eben auch zu hosten, ja. Und nicht zuletzt, man schaut dann sehr stark aufs Homeoffice. Ist denn die Lösung, die ich für dieses Unternehmen sozusagen platziert habe, überhaupt in der Lage, mir so flexibel auf die Anforderungen zu reagieren? Das heißt, ist die Hardware, ist die Software, sind die Lizenzen alles skalierbar? Kann ich meinen Betrieb hochfahren, wenn ich ihn brauche? Kann ich ihn reduzieren? Da kommt es auch darauf an, habe ich entsprechende Lizenzmodelle im Einsatz. Ich nenne mal einfach einen Begriff Pandemielizenzen zum Beispiel, die nur greifen und zu bezahlen sind, wenn es eben darauf ankommt. Oder Pay-per-Use-Lizenzen, auch ein Klassiker in dem Umfeld. Wie gesagt, wenn ich halt mehr Bedarf habe, dann zahle ich vom Prinzip dann auch mehr.
Ja, prima. Nun sagt der eine oder der andere, das ist ja auch bei den Lockerungen in Deutschland deutlich geworden ist, das Thema ist auch im Grunde genommen vorbei. So ähnlich wie bei der Grippe. Das funktioniert doch gut ist und das Mittel zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit, das ist doch in Kürze, ist es doch Geschichte. Oder sehen Sie auch andere vergleichbare Risiken wie die Pandemie, sodass sich also auch, sagen wir mal, gerade kleinere und mittlere Unternehmen, die sich jetzt erstmalig auf das Gebiet sozusagen des Homeoffices gezwungenermaßen bewegt haben, gut beraten wären, wenn sie das gründlich und strukturiert angehen würden?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Man muss eigentlich gar nicht an eine Pandemie denken. Es gibt ja schon Menschen, Wissenschaftler, die sagen, die Pandemie von heute ist die Pandemie von morgen sozusagen. Ja, also man greift von einer in die andere. Wenn man zurückdenkt, Anfang des Jahres gab es mal ein Sturmtief, das auch einen schönen Namen bekommen hat, Sabine. Das war mal eine Kostprobe dessen, was passiert, wenn man auf einmal nicht normal ins Büro gehen kann, sondern von zu Hause aus arbeiten muss. Da wurden auch sehr viele Unternehmen schon kalt erwischt. Das war wirklich nur eine Kostprobe. Diese Situation, die wir heute haben, wir als NCP sind da fest von überzeugt, nicht nur, weil wir daran glauben, weil es natürlich auch ein Teil unseres Kerngeschäftes ist, sondern auch das, was wir von Unternehmen, was wir von sehr, sehr großen, mittleren, aber auch kleinen Unternehmen hören, was deren Erwartungshaltung für die Zukunft ist, was wir aus dem Bereich des öffentlichen Bereichs hören, das heißt, ob das jetzt Ministerien oder Behörden sind, die sich wirklich extrem rüsten, um eben auch in Zukunft, ob es jetzt eine Pandemie wieder ist, ob es eine Wetterkapriole ist, ob es sonst irgendwelche Themen sind, die man so heute vielleicht noch nicht so selbstverständlich auf dem Radar hat, wie auch eine Pandemie nicht so selbstverständlich war, dann aber auch in Zukunft stemmen zu können. Daher glauben wir ganz sicher, wäre es mehr als ratsam, sich hier entsprechend aufzurüsten und auch auszustatten. Und es muss nicht immer eine Lösung sein, wenn man denkt, dass das nur für große Unternehmen ist. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter, sozusagen Plattformbetreiber, Managed Service Provider, wie sie sozusagen heißen, die auch für mittlere und kleine Unternehmen hervorragende Homeoffice-Lösungen, mobile Lösungen anbieten, um sich dann in der Zukunft auch abzusichern. Also das muss man den Unternehmen schon wirklich sehr, sehr stark raten, sich hier mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, auf vielen Unternehmenswebsites steht ja automatisch, das wissen auch die Marketingfachleute, stehen immer die gleichen Adjektive. Sicher, agil, flexibel, skalierbar. Genau. Da schreibt sich das auf die Fahne. Ist aber, was haben Sie denn erlebt, als es dann Mitte März so richtig losging und die Unternehmen dann eben zunächst mal ja auch Hardware brauchten, um die Mitarbeiter zu Hause auszurüsten? Vor allen Dingen diejenigen, die vorher eben noch nie daheim gearbeitet haben. Ist das reibungslos gelaufen ist oder war das eben dann doch ziemlich kompliziert, sodass man für die nächste Pandemie oder ein pandemieähnliches Ereignis besser gerüstet ist? Wie hat das eigentlich geklappt?
Also das war sehr unterschiedlich. Einige Unternehmen hatten sich wirklich gut aufgestellt. Ich sag mal die, die im größeren Stile auch eine Art Plattformbetrieb sicherstellen, das heißt eben auch angeschlossene Unternehmen sozusagen betreuen. Da hat es sehr, sehr hervorragend funktioniert. Es gab aber durchaus auch eben Unternehmen, die gedacht hatten, was ich auch vorhin einleitend schon mal sagte, gut aufgestellt zu sein, dann aber leider feststellen mussten, dass auf der einen Seite ihre Hardware nicht skaliert hat. Das heißt, ein automatisches Hochfahren, dem Bedarf entsprechend an auch sozusagen gerecht zu werden, hat nicht funktioniert. Interessanterweise wurden da durchaus Produkte von sogenannten Marktführern verwendet, die, wie Sie ja vorhin auch schon sagten, durchaus auch dann meistens auf der anderen Seite des Teiches sozusagen sitzen. Gerade auch, und das hat man uns auch oft gefragt, wie war der Unterschied zwischen Unternehmen und Behörden? Wie haben sich die Behörden mit dem Thema auseinandergesetzt? Die müssen ja dann wahrscheinlich Schiffbruch erlitten haben. Da kann ich Ihnen eins sagen, auch wir waren sehr überrascht, klingt vielleicht etwas komisch, aber dass gerade der öffentliche Bereich, gerade Ministerien, gerade auch die Behörden so gut aufgestellt waren und so flexibel und so schnell reagiert haben, wie man es eigentlich nicht erwartet hätte. Und die Problematik, die natürlich damit einherging, teilweise Lappalien, es waren keine Webcams mehr zu kriegen, die waren einfach ausverkauft. Ja. Gleichzeitig auch dann zu sagen, ich erweitere meine Hardware, meine Ressourcen, Im Unternehmen, ja, kaufe ich mir mal eben schnell ein paar Server. Da war auch nichts mehr zu kriegen. Die BA zum Beispiel hier, die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, hat teilweise sogar Hubschrauber in der Bereitschaft stehen gehabt, um entsprechend hier den Homeoffice-Bedarf decken zu können, um einfach auch mehr Server einfliegen zu lassen. Also da sieht man, welche Umstände da gemacht wurden, um reagieren zu können. Aber das war sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, viele Unternehmen haben an der Stelle gemerkt, dass sie gerade, was die Vorausplanung angeht, durchaus anders denken müssen und sich auch anders aufstellen müssen und möglicherweise auch redundant aufstellen müssen, um einfach dem Bedarf dann gerecht zu werden.
Ja, die Schwierigkeit ist ja immer in Unternehmen, Vorsorge zu treffen für Ereignisse, die möglichst nicht eintreffen sollen, ist damit das funktioniert. Was haben denn eigentlich Unternehmen gemacht, die eigentlich keine eigene IT hatten oder haben es, die das nicht selbst kontrollieren dürfen? Wie konnten sie denen dann helfen oder wie kann man denen helfen?
Ja, die hängen ja normalerweise, also eine eigene IT, wenn ich nicht selber habe, dann lasse ich die ja irgendwo betreiben. Das heißt, diese klassischen Plattformbetreiber, da kann man ein paar nennen, zum Beispiel die Deutsche Telekom, die das ja auch in einem sehr, sehr großen Stil macht, was unter anderem auch ein guter Partner von der Firma NCP ist. Es gibt ein Unternehmen im Frankfurter Raum, auch sehr groß, die Firma Ratio Data zum Beispiel, an der hängt zum Beispiel auch die R&V-Versicherung dran, die Union Invest, die auch die IT sozusagen dann ausgelagert und extern betreiben lässt. Und viele kleinere Unternehmen, auch bis runter in teilweise Arztpraxen, freie Mitarbeiter, kleinere, die sich dann sozusagen eben dann auch an solche Plattformbetreiber gewandt haben und dann eben auch bedient wurden. Gerade solche Plattformbetreiber, Managed Service Provider, die ich jetzt gerade eben erwähnt habe, die haben solche Szenarien schon auf dem Plan und die konnten auch wirklich sehr, sehr gut reagieren, mussten wir feststellen.
Ja, manche Software sollen ja sogar Performance-Steigerungen mit sich gebracht haben. Manche Unternehmen, die sozusagen die Performance ihrer Mitarbeiter messen, haben ja erstaunt festgestellt, dass ihre Mitarbeiter sehr viel produktiver waren im Homeoffice als im Unternehmen selbst. Eigentlich bietet das Homeoffice natürlich jede Menge Versuchungen, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das Büro sollte einen dagegen schützen. Haben Sie dafür eine plausible Erklärung, woran das liegt?
Ja, gibt es, denke ich, durchaus mehrere, wenn man sich einfach mal ein bisschen konzentriert auf das Thema, was auch wir hier erfahren durften. Also die Produktivitätssteigerung oder Erhaltung, teilweise auch Steigerung, die haben wir auch feststellen dürfen. Glücklicherweise hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie das ganze Thema von der Führungsebene aus über die Abteilungsleiter dann gemanagt wird. Gab sicher auch ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber das hat dann wirklich geführt, dass die Mitarbeiter dann auch mit Laune und auch mit Spaß bei der Sache waren, überhaupt froh waren, dann auch in das ganze Thema einbezogen gewesen zu sein. Es hängt natürlich, wenn man die technische Betrachtung anschaut, ein bisschen von der Lösung ab, die man da so einsetzt. Aber es gibt halt Lösungen, die sind halt durchaus für große Umgebungen, für große Anwenderzahlen gemacht. Die laufen dann natürlich zur Hochleistung auf. Und es gibt natürlich auch Lösungen, die eher dafür nicht gemacht sind. Und die scheitern an der Stelle natürlich dann epochal. Das muss man leider auch sagen.
Sie haben eben schon das Umfeld in der Öffentlichkeit und Behörden, die man häufig ja nachsagt, dass sie besonders träge sind. Und hier hat es offensichtlich gute Pläne gegeben. Ich weiß selbst, das Universitätsklinik in Köln hat bereits Mitte Februar einen leitenden Augenarzt gewonnen, von dem sie wussten, dass er stark war in der Planung, der alles für die Pandemie vorbereitet hat, und das lief dann in der Tat wie am Schnürchen. Es gab also ein paar weniger grüne und graue Stare, die beseitigt wurden, die behandelt wurden, aber das hat gut funktioniert. Die größte Schwierigkeit scheinen auch nicht die Universitäten zu sein, die scheinen es ja auch ganz gut hinzubekommen haben, aber die Schulen. Gibt es dafür einen neuen Masterplan, wie man das vielleicht lösen kann, sodass das nächste Mal gerade sozusagen im Homeschooling-Bereich, dass das besser funktioniert, sowohl auf der Lehrerseite als auch natürlich umgekehrt die Ausstattung auf der Schülerseite? Eigentlich müsste idealerweise doch die Schule auch im Grunde genommen die Gerätschaften zur Verfügung stellen. In der Pandemie sind aber dann doch die privaten Laptops genutzt worden, die Kinder oder die Familien zur Verfügung stellen
Ja.
mussten und konnten.
Ja. Ich meine, jeder, der selber Kinder hat, die schulpflichtig sind oder dann vielleicht auch in weiterführende Schulen, höhere Schulen gehen oder auch studieren, da sieht man schon auch drastische Unterschiede hier in Bayern zum Beispiel. Ich habe hier sozusagen drei Facetten mit meinen Kindern zum Beispiel. Da kann ich sagen, Universitäten, die waren da sehr, sehr gut aufgestellt. Die haben sofort alles online gemacht, verwenden Zoom, sind gut organisiert gewesen. Das heißt, vom Prinzip hat man da eigentlich keinen großen Unterschied feststellen müssen. Ich weiß es allerdings auch von Kollegen, von Freunden aus anderen Bundesländern. Auch da gibt es durchaus Unterschiede. Was allerdings diese Pandemie zutage geführt hat, ist, dass das ganze Bildungsnetzwerk, digitale Bildungsnetzwerk, interpretiere ich jetzt einfach mal so, ohne da wirklich das böse zu meinen, wirklich noch ganz, ganz großen Nachholbedarf hat. Da liegt es sehr, sehr stark an dem Lehrer oder an der Lehrerin, was letztlich umgesetzt wird oder werden soll. Da ist relativ wenig digitalisiert, bis gar nichts, muss man teilweise sagen. Da wird über E-Mail gearbeitet, teilweise werden da Versuche gemacht, über Zoom sich mal zusammenzufinden. Geschweige denn von der Ausstattung, da setzt man natürlich gerade bei den Schülern und Schülerinnen auf die Eltern, auf das Elternhaus, auf das Netzwerk. Da gab es natürlich auch extreme Unterschiede, dass eben einige nicht so gut aufgestellt und ausgestattet waren, die dann eben nicht so gut mitmachen konnten. Also kurzum, ich glaube, da ist noch viel, viel Nachholbedarf an der Stelle. Da sind wir bei weitem nicht da, wo man eigentlich als Hochtechnologieland, als IT, ja durchaus als IT-Marktführerland, so darf man sich durchaus in Deutschland auch sehen, vielleicht direkt nach den USA, eigentlich sein müsste, sein sollte. Also ich glaube, da ist noch viel Geld notwendig, um uns dahin zu bringen, wo wir eigentlich hin müssen.
Aber kann man nicht zum Schluss sozusagen, bevor wir jetzt die Fragen gleich nutzen, die unsere Zuhörer und Zuseher uns stellen, ist, kann man nicht summa summarum sagen, es war ein schöner, also sozusagen die Pandemie hatte sozusagen als Nebenwirkung jedenfalls gab einen umfassenden Praxistest der Digitalisierung Deutschlands, die ganz deutlich die Stärken, aber auch die Schwächen uns bewusst gemacht hat, sodass man jetzt einen sehr guten Ausgangspunkt hat, einen Plan hat, um die Investitionen und Innovationen, die notwendig sind, das punktgenau ansetzen zu können?
Ich glaube, das ist gut gesagt. Das trifft es auch auf den Punkt. Ich glaube, jeder weiß, wo er steht, ob öffentlich, ob Unternehmen, ob Bildungsbereich. Ich denke, jeder weiß, was er zu tun hätte und ist bestens beraten, sich auch dementsprechend dann in Zukunft auszurichten. Kostet sicher alles viel Geld, aber ich denke, das ist die Kernerkenntnis, die Kernessenz aus dieser ganzen Pandemie. Wenn man der irgendwas Positives abgewinnen möchte, glaube ich, dass da auf der einen Seite eine Beschleunigung stattfindet, eben sich hier digital besser auszurichten und auch dann für die Zukunft besser rüsten zu können, dass wir nicht einen Lockdown erleben, der ja immer, und wir sehen es ja auch gerade, dann massive wirtschaftliche Konsequenzen nach sich zieht.
Ja, der Europäische Gerichtshof hat in der vergangenen Woche auf Antrag eines österreichischen Juristen noch einmal den Datenverkehr, also die Pandemie ist global, wir wissen, dass wir ganz viele Probleme auch nur global lösen können, ist die internationale Medizin macht eben auch derzeit ja deutlich, wozu internationale Zusammenarbeit gut ist. Die italienischen Ärzte haben dafür gesorgt, dass es in Deutschland vergleichsweise glimpflich abgegangen ist. Wir haben wiederum den Briten geholfen, die ein bisschen später dran waren und auch in Kanada beispielsweise, wie ich weiß, spielen Deutschland und Zentraleuropa eine große Vorreiterrolle, wie man so eine Pandemie bekämpft. Die USA ist einen eigenen Weg gegangen, wie wir wissen und erleben es. Nicht immer sind diese Sonderwege so wahnsinnig erfolgreich gewesen ist. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt nochmal klargestellt, dass Datenschutz auch eine entscheidende Rolle ist, dass Daten aus dem einen Land nicht beliebig in ein anderes Land gegeben wird. Vielen Bürgern in Deutschland ist das ja auch gar nicht bewusst, ob das nun ein inländisches, ein europäisches oder ein ausländisches Unternehmen ist, auf dessen Seiten es sich tummelt ist, solange die in Deutsch oder häufig ja auf Englisch agieren, dann weiß man gar nicht, wo dieses Unternehmen sozusagen seinen Sitz hat. Was muss man denn eigentlich beachten, insbesondere bei Mitarbeitern in Ländern, in denen der Datenschutz nicht so ernst genommen wird? Dass einer unserer Zuschauer schlug hier vor, China und Indien. In China ist das ganz deutlich, dass Datenschutz jedenfalls zugunsten des Staates nicht besteht ist, sondern der umfassende Datenhoheit beansprucht. Und in Indien hört man jedenfalls auch, dass Datenschutz kein großes Thema ist in der Aufholjagd, die Indien vornimmt. Auch einige andere Länder fallen mir ein, denen der Datenschutz nicht so ernst genommen wird wie in Deutschland. Als Anwalt wissen wir, dass meistens wir Deutsche als Erste gefragt werden, weil wir als die härtesten und strengsten gelten, wenn es um den Datenschutz geht. Wie kann ich denn einigermaßen sicherstellen, dass die Mitarbeiter, die ich ja für unsere globalen Unternehmen weltweit habe, in den Ländern vernünftig schütze?
Also ich hatte das Einleiten auch schon mal kurz erwähnt. Der Mitarbeiter ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade auch dann, wenn es um Datenschutz und Datensicherheit geht. Der muss natürlich auf der einen Seite entsprechend gut aufgeklärt und sensibilisiert werden, um was es hier eigentlich geht. Das wäre allerdings auch nicht ausreichend, ein Stück weit Hoffnung zu sagen, jetzt habe ich ihn gut geschult und aufgeklärt und jetzt hoffe ich mal, dass das auch alles funktioniert. Das langt natürlich bei weitem nicht aus. Darüber hinaus muss ich natürlich mir auch überlegen, welche Daten darf denn dieser Mitarbeiter überhaupt sehen bzw. bekommen bzw. auch verarbeiten. Und wo liegen diese Daten? Das heißt, auch hier habe ich durchaus die Pflicht, entsprechende Sicherheitsmechanismen einzusetzen, einzuführen, die es durchweg alle eigentlich auch gibt, um, sage ich mal, den Datenverkehr an sich grundsätzlich erstmal zu schützen. Ich sage jetzt nur mal das Thema Authentifizierung und das Thema Verschlüsselung an sich. Dann habe ich, sage ich mal, zumindest von der technischen Seite einen entsprechenden wichtigen Beitrag dazu geleistet. Es hängt aber auch davon ab, welche Daten der Mitarbeiter letztlich verarbeitet. Und hier gibt es durchaus Technologien, die mich sozusagen in die Position versetzen, dass die Daten im Unternehmensnetzwerk verbleiben. Das heißt, der Mitarbeiter, der extern, wo auch immer auf der Welt sitzt, hat nicht die Möglichkeit, diese Daten lokal zu kopieren, zu vervielfältigen oder wie auch immer. Da bleibt natürlich immer ein Restrisiko. Jeder kann Bildschirm-Hardcopies machen und so weiter. Aber zumindest die Daten dort zu belassen, wo sie eigentlich hingehören und wo sie eigentlich nur sein dürfen, wo sie nur liegen dürfen, das ist technisch durchaus möglich. Aber ich sage mal, Sie werden hier an der Stelle keine 100-prozentige Sicherheit bekommen können. Man kann technisch viel dazu beitragen, man kann durch Aufklärung, durch Schulung viel dazu beitragen, was ich sagte. Aber ein Restrisiko wird eigentlich immer verbleiben. Außer ich sage grundsätzlich, gewisse Daten werden halt in entsprechenden Ländern nicht verarbeitet. Das kann man sich dann überlegen, wenn man das interpretiert, was das durchaus nach sich zieht. Das ist durchaus nicht ratsam. Auf der anderen Seite schränke ich ja auch meine Arbeitsleistung und meine sozusagen globale Kette der Kommunikation, meiner Wertschöpfungskette durchaus auch ein. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Also ein Restrisiko, denke ich, muss man immer irgendwo tragen.
Unsere Kriminalbehörden sagen, in Deutschland hat die Zahl der Straftaten deutlich abgenommen in den Zeiten der Pandemie. Mit einer Ausnahme, die Online-Straftaten haben deutlich zugenommen ist. Und eine der Fragen, die sich hier in unserem Zusammenhang stellt, sind natürlich auch, haben nach Ihren Eindrücken die Industriespionage, die ja auch eine große Rolle spielt, hat das in den letzten Monaten auch nochmal stark zugenommen ist, weil man das Homeoffice vielleicht doch nicht so gut geschützt ist wie die Firmenzentrale?
Also glücklicherweise, darf ich sagen, haben wir hier keine solche Erfahrungen machen dürfen. Man liest natürlich durchaus in der Presse, dass solche Dinge immer mal wieder passieren. Das ist klar, ich hatte es auch gesagt, das Homeoffice-Netzwerk des Mitarbeiters, das ist eigentlich eher das schwächste Glied. Unternehmen investieren Millionen von Euro jedes Jahr in Netzwerksicherheit, in Komponenten im Unternehmensnetzwerk. Und auf einmal kommt so eine Insellösung dazu, wie ein Homeoffice, wo ich vielleicht ein Netgear oder eine Fritzbox, Netgear Router oder eine Fritzbox rumstehen habe und die dann auf einmal im High-End-Sicherheitsbereich genauso eine Rolle spielen muss. Also da muss ich schon auch entsprechend überlegen, wie ich sowas mache. Aber ja, wir hören es natürlich auch, aber wie gesagt, glücklicherweise, wir selber wurden dort oder unsere Kunden davon nicht betroffen bisher.
Wie schätzen Sie denn KI-Lösungen ein, also künstliche Intelligenzlösungen, wie schätzen Sie denn künstliche Intelligenzlösungen ein zur Cyberabwehr? Ist das ein erfolgsversprechender Weg?
Ja, würde ich schon sagen, gibt es ja teilweise auch. Es werden ja durchaus Transaktionen über, das ist jetzt vielleicht eine Low-End-KI-Lösung, aber das gibt es heutzutage schon, dass Kreditkartenverhalten beobachtet werden, hatte ich am eigenen Leibe schon erfahren, und man einfach gewarnt wird, dass offensichtlich hier seltsame Transaktionen laufen auf der Kreditkarte. Das heißt, sowas gibt es im Low-End-Bereich schon, aber ich glaube, zukünftig auch hier wird ein Accelerator stattfinden durch die Pandemie, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, Sie hatten es vorhin gesagt, Universitätskliniken, also Krankenhäuser im Allgemeinen, wie viele Operationen mussten verschoben werden, beziehungsweise wie viele Menschen konnten nicht untersucht werden, weil man an der Stelle einfach diesen persönlichen Kontakt nicht haben konnte oder nicht haben wollte. Ich glaube, dass gerade auch die Online-Untersuchung, so spektakulär das vielleicht aktuell gerade klingt, wahrscheinlich deutlich beschleunigt wird. Man jetzt einfach sagt, okay, es mag durchaus Konstellationen, Situationen geben, wie diese Pandemie, wo man eben extrem eingeschränkt ist. Ich aber trotzdem als Arzt meinen meinen Betrieb aufrechterhalten möchte, das Krankenhaus den Betrieb aufrechterhalten möchte und dann eben auch Online-Diagnosen durchführen möchte. Dazu sind natürlich Wahnsinn-Daten notwendig, um sowas dann auch abgleichen zu können, um einfach hier eine entsprechende Beschleunigung und Transparenz reinzubekommen. Also ich glaube schon, dass das auch hier einen Impact haben wird.
Ja, das Homeoffice wird war in Sachen Homeschooling sicherlich günstig, weil jetzt eben Eltern eben auch von zu Hause arbeiten konnten und das eben auch gewollt war. Aber noch nicht alle Unternehmer sind davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Und in manchen Unternehmen und manchen Headquartern gibt es eben noch ein grundsätzliches Misstrauen dagegen, die Mitarbeiter würden doch von daheim nicht so richtig ihren Job machen ist und deshalb in die Zeit vor der Homeoffice wieder zurückkehren wollen ist. Was kann man einem solchen Unternehmen denn raten? Wie kann man das denn überzeugen ist, die dann sagen ist, na gut, bin ich wieder froh, dass die Mitarbeiter wieder alle um mich scharen kann.
Ja, aber ich glaube,
vielleicht von den Produkten her nicht zwingend notwendig ist.
Ja, genau. Ich hoffe, man sieht die Folie, die ich hier aufgelegt habe. Das heißt auch, diese Studie, die ich vorhin kurz angesprochen hatte, 68% der Mitarbeiter wollen auch zukünftig im Homeoffice arbeiten. Das heißt nicht nur, aber es wird ein wichtiger Bestandteil sein. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft, ist, dass die Mitarbeiter überhaupt grundsätzlich mal sauber geführt werden in einem Homeoffice. Ich denke, das ist ganz wichtig, das tut dem Mitarbeiter auch gut. Man weiß, vor der Pandemie, vor der Corona-Zeit wurde meistens gesagt, ja, ich muss Donnerstag Homeoffice machen, bei mir kommen die Handwerker. Ja, habe ich immer so im Kopf, ist ja auch in Ordnung, erlaubt man ja auch. Ein gewisses Vertrauen dem Mitarbeiter gegenüber ist grundsätzlich mal geboten, sonst brauche ich überhaupt diesen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gar nicht zu beschäftigen. Dieser Beitrag zur Work-Life-Balance, dieser Beitrag als Mitarbeiter-Benefit, der mag vielleicht bei vielen Unternehmen so noch gesehen werden. Aber wie ich ja sagte, ist dieses Teil Homeoffice auf der einen Seite Teil der Cybersecurity, Bestandteil der IT, auf der anderen Seite eben aber auch zur Sicherstellung der Unternehmensziele notwendig. Daher glaube ich, wenn jemand es so nicht sehen möchte, dann darf er es durchaus nochmal drauf ankommen lassen. Aber man hat gesehen und es hat ja gezeigt, dass ich an der Stelle dann eben auch reagieren muss. Daher glaube ich, werden die wenigsten riskieren, das wirklich drauf ankommen zu lassen.
Einer der Punkte, um die es ja auch geht, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, ist ja das Tracking von Leistung. Also die meisten Unternehmer, die da skeptisch sind, haben ja vor allen Dingen Sorge, dass die Mitarbeiter zu Hause sozusagen ohne, dass der Chef regelmäßig vorbeischaut, sich dem Schlendrian hingeben ist und nicht in gleicher Weise konzentriert für das Unternehmen einsetzen ist. Arbeitszeit wird dann schnell zur Freizeit. Das ist ja die Sorge ist, nun hatten Sie vorhin ja schon erwähnt, es gibt verschiedene Tracking-Methoden ist. Was ist denn da erlaubt? Welche Haftungsrisiken gibt es denn auch für das Unternehmen? Gibt es Grenzen, die man da beachten kann, ist? Oder ist der große Bruder aus dem Headquarter, ist das eine erlaubte Idee?
Also über eine erlaubte Idee will ich jetzt gar nicht spekulieren. Ich sage es nochmal. Ich denke, der Grundsatz ist erstmal, das Vertrauen dem Mitarbeiter gegenüber zu haben. Und es hat auch sehr, sehr stark mit Mitarbeiterführung zu tun. Wie binde ich jetzt die Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice in das Tagesgeschäft mit ein? Sicher anders, als ich es hier im normalen Bürobetrieb habe, wo ich mal in ein anderes Zimmer gehen kann und schauen kann, nicht was er gerade macht, sondern weil ich meistens ein Gespräch suche, weil ich eine Frage habe, weil ich eine Information habe. Daher weiß ich einfach, der Mitarbeiter ist hier. Ein Mitarbeiter, der im Unternehmen sitzt und an seinem Schreibtisch sitzt und in seinem Bildschirm schaut, heißt noch lange nicht, dass er arbeitet. Ja, das heißt, auch da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass er auf andere Gedanken kommt und im Internet surft und so weiter und so fort. Da hätte ich die Möglichkeit zu gucken, was er den ganzen Tag macht. Wenn er das unterschrieben hat, dass man auf seine Daten zugreifen darf, das haben bei uns die Mitarbeiter zum Beispiel gemacht. Es gibt Kollaborationstools für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Homeoffice. Da kann man einige nennen, Teams, Trello, Slack, Mattermost, je nachdem, ob es mehr, ich sag mal, betriebswirtschaftlich, ob es mehr technisch lastig ist, gibt es unterschiedlichste Tools, die man verwenden kann, um regelmäßig, sage ich mal, hier den Mitarbeiter einzubinden. Ob man jetzt Anrufe macht und testet, ob jemand ans Telefon geht und so weiter und so fort. Also da halte ich ehrlich gesagt nicht allzu viel davon. Wenn man den Verdacht hat, sowas gibt es möglicherweise durchaus, dann gibt es sicher durchaus Mittel und Wege, das auch nochmal anderweitig zu hinterfragen. Aber im Grundsatz gilt hier erstmal die Unschuldsvermutung, würde ich es mal sagen, wenn wir in dem Kontext sind und sagen, der Mitarbeiter, der ist im Homeoffice, der arbeitet und er funktioniert, wenn ich das so sagen darf.
Mein Eindruck ist, dass wir in ganz vielen Fällen, nachdem sich das Homeoffice auch in Unternehmen bewährt hat, die bisher nicht darauf vertraut haben, ist, dass Mitarbeiter, und das sieht man ja auch an ihren Charts, deutlich machen, ist, sie wollen beides. Sie wollen die Möglichkeit haben, ist, von zu Hause arbeiten zu können, wenn sich das anbietet, ist, aber auch ins Unternehmen zu kommen ist. Also wir werden die Bürotürme werden nicht komplett veröden, auch am Ende der Pandemie ist, weil auch das physische Zusammensein ganz wichtig ist. Was ist denn Ihr Eindruck bei, auch bei den hybriden Modellen? Wird es typisch immer so sein? Wir kennen das so aus den Politiknachfallbetrachtungen häufig, wenn die Generalsekretäre der Parteien zusammensitzen, meistens in Berlin, manchmal auch in den Landeshauptstädten ist, wird sehr häufig der Generalsekretär der CSU aus München dann per Fernseher dazugestellt ist. Wird das das Bild sein, das wir nicht nur am Wahlabenden haben, sondern demnächst auch in unserer Unternehmenswelt, dass wir noch jemanden haben, der wo ein Laptop hochklappen, der dann per Laptop zugeschaltet wird?
Ja, sowas gibt es bei uns auch heute schon. Ich denke auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen heute vielleicht oder auch bei Ihnen schon, dass man eben solche hybriden Modelle fährt. Macht auch Sinn. Auf der einen Seite stellt man sicher, dass der Abstand, das Social Distancing sozusagen eingehalten wird. Auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, trotz allem zusammenzukommen. Und es ist nicht nur intern. Sowas macht man auch mit Kunden, mit Partnern, um sich dann trotzdem mal zu sehen, weil der persönliche Kontakt, also zumindest der visuelle Kontakt, ja doch durchaus wichtig ist und der wird auch wichtig bleiben. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Zukunft. Dahergehend, glaube ich, sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon auch offen für solche hybriden Modelle. Und wie gesagt, wenn man sich dann von zu Hause aus einwählt, muss man sich halt überlegen, was man im Hintergrund hat. Aber auch da gibt es ja mittlerweile schöne Lösungen, die man dann sozusagen Bilder einspielen kann. Da gibt es ja mittlerweile auch schon Wettbewerber, wer das schönste Hintergrundbild hat. Aber wie gesagt, ich glaube, da entsteht auch ein ganz anderer Drive, eine ganz andere Perspektive für die Zukunft, eine ganz andere Art und Weise zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren. Und ich glaube auch, dass da durchaus Synergien entstehen und auch ganz andere Märkte, ganz andere Optionen dann bestehen werden. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch für das zukünftige Arbeiten, das zukünftige Miteinander.
Ich könnte mir vor allen Dingen auch vorstellen, dass diejenigen, die sozusagen Auslandsrepräsentanzen leisten, es sehr viel enger zusammenarbeiten können mit ihren Zentralen, in denen sie dann bei wichtigen Kundengesprächen eben den Einkaufschef, den Abteilungsleiter und so weiter dazu blenden. Bisher finden ja häufig die Termine statt, dann gibt es die Terminsberichte und dann wird nachgehakt, dass man das miteinander kombinieren wird und gleich die Zentrale mit einbinden wird. Das, glaube ich, ist etwas, was passieren wird, ebenso wie bei Gerichten passieren wird, dass Zeugen, die nicht vor Ort sein können, ist, dann auch per Videokonferenz eingeblendet werden können ist. Da wird es sicherlich die technischen Voraussetzungen in Kürze geben ist. Ein großes Thema, das natürlich auch unsere sozusagen Zuschauer und Zuhörer interessiert, sind die Cyberangriffe. Das ist neben den Gefahren der Pandemie sicherlich in den Zeiten der Pandemie auch eine besondere Sorge ist. Die deutsche Technologie ist führend, auch bei NCP, im weltweit führend und viele würden gerne genauso schlau sein, wie diese deutschen Weltmarktführer ist. Welche Geschäftsrisiken drohen denn dann sozusagen als Folge eines erfolgreichen Cyberangriffs? Was macht man dann eigentlich?
Tja, also das ist dann durchaus bitter. Also ich sag mal, wenn hier entsprechende Schwachstellen bestehen, und die gibt es leider durchaus, ich hatte es ja gesagt, sie werden niemals 100% Sicherheit bekommen. Mitarbeiter ist durchaus bestechlich, ist nur eine Frage des Geldes, sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Aber es gibt leider durchaus Fälle, und ich habe auch im Rahmen der Manager Lounge schon hier Menschen kennengelernt, die mir von solchen Angriffen berichtet haben. Da ist man natürlich ein Stück weit und es gibt, wie gesagt, auch aktuelle Fälle, auch im Behördenumfeld, die dann wirklich monatelang danach noch Probleme hatten, überhaupt grundsätzlich ihren Betrieb wiederherzustellen. Letztes Jahr zur Itza-Zeit im Oktober hat es einen großen Hersteller von Kleidungsstücken erwischt. Den Namen darf ich nicht nennen. Die haben heute noch Probleme, ihre gesamten Daten wieder so aufzubereiten, dass sie wirklich einen sauberen Betrieb haben. Also wenn sowas wirklich passiert und es gibt unterschiedlichste Angriffsmethoden, die ich denke, ich jetzt hier weiter nicht ausführen muss. In der Hauptsache passiert sowas in der Regel über eine E-Mail. Das ist der einfachste Weg oder auch über einen USB-Stick, der irgendwo im Gang auf einmal liegt im Treppenhaus eines Unternehmens, der eingesteckt wird und über diesen Weg dann sozusagen Schadsoftware im Unternehmen eingeführt wird. Viel gefährlicher ist es natürlich dann auch noch im Homeoffice. Dahergehend ist auch die Gesundheit, nenne ich es einfach mal, des PCs, der dort in diesem Homeoffice steht, elementar wichtig, weil das, denke ich, ist eins der großen Schwachstellen aktuell gerade, wenn ich über diesen Weg dann ins Unternehmensnetzwerk komme, was der Mitarbeiter möglicherweise gar nicht weiß, dem stecke ich einfach einen USB-Stick in den Postkasten und der steckt sich den einfach mal rein und schaut, was da passiert. Ja, und dann ist es schon passiert. Also Ransomware ist eins der ganz, ganz großen Themen, die entsprechend damit einhergehende Erpressung über Bitcoin zu bezahlen und auszulösen, sichert nicht automatisch auch danach wieder die Herstellung der Daten. Meistens ist dann alles zu spät. Also wenn man es irgendwie vermeiden kann, an der Stelle wirklich so zu investieren und auch die Aufmerksamkeit entsprechend darauf zu lenken, und ich sage es nochmal, auch den Mitarbeiter an der Stelle zu sensibilisieren und abzuholen und auch darauf aufmerksam zu machen. Bei allem Einhergehen mit Wahrnehmung der Sicherheitsmöglichkeiten, die es gibt in der IT, denke ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ist nicht eine Lehre, die wir aus den letzten Monaten gezogen haben, dass hier Vorbereitung und gründliche Vorbereitung hilft, das Schlimmste zu vermeiden ist. Das heißt, die deutschen Virologen hatten ja bereits die Pandemiepläne geschrieben. Sie wussten nicht, um welches Virus es sich handeln würde. Aber dass ein Virus eines Tages auch, wie das jetzt der Covid-19 passieren würde, das wussten die schon lange, das haben sie auch schon lange befürchtet ist. Und Deutschland erwies sich dann als einigermaßen gut gerüstet ist. Und die Politik hat eben also auch, ist im Wesentlichen auch diesen Plänen ja gefolgt ist. Kann man hierfür die Cybercrime-Dinge nicht zwei Dinge auch sozusagen vorschlagen als Lehre ist? Darauf, Homeoffice wird nicht wieder verschwinden, die Hybridmodelle werden sicher bleiben bei den erfolgreichen Unternehmen ist und jedes Unternehmen ist gut beraten, hier Vorsorge zu treffen ist und sich gegen Cybercrime so gut wie möglich, auch gegen erfolgreiche Cybercrime-Versuche eben zu wehren, indem man sicherstellt, dass die Folgen beherrschbar sind. Man wird das Eindringen des Virus nicht vermeiden können, aber die Folgen kann man doch deutlich abmildern. Was halten Sie in diesem Zusammenhang auch von Cybercrime-Versicherungen? Sind die sinnvoll? Ist das auch eine Möglichkeit, um den Schaden zu minimieren?
Ja, eine Versicherung ist ja dafür da, dass sie haftet, wenn ein Schaden entsteht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt das mal übertrage, ich verursache einen Unfall mit meinem Auto, habe eine Vollkaskoversicherung und mir wird der Schaden bezahlt. Wunderschön, das Auto wird wieder instand gesetzt und zwei Wochen später fahre ich mit dem Fahrzeug wieder durch die Gegend, habe wahrscheinlich auch noch einen Leihwagen gehabt in der ganzen Zeit. Das heißt, vom Prinzip ist alles wieder so, wie es vorher war. Das ist in der IT eben nicht sicher. Das heißt, die Daten, die da möglicherweise betroffen sind, die sind möglicherweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch weg oder möglicherweise verfälscht, was ich überhaupt gar nicht weiß. Das heißt, der Schaden, der mir da langfristig droht, den merke ich vielleicht erstmal gar nicht oder erst viel später. Daher halte ich von solchen Versicherungen nur bedingt etwas. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass so eine Wiederherstellung, so eine Analyse, eine Datenforensik, die ja letztlich dann damit einhergeht, durchaus teuer ist. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal eine Festplatte wiederherstellen hat lassen, was sowas schon mal kostet, einfach nur eine ganz normale Festplatte wieder herstellen zu lassen. Da kann man sich überlegen, was sowas kostet, wenn man so einen Schaden hatte, dass man zumindest an der Stelle finanzielle Unterstützung bekommt, eben durch eine Versicherung, um eben diesen Schaden aufzuarbeiten und das Unternehmen daher gehen dann wieder lauffähig oder eine Behörde lauffähig zu machen, dass ich zumindest sage, okay, der Datenschaden ist zwar groß, aber ich habe zumindest die Unterstützung, dass mir hier beim Wiederaufbau der Architektur entsprechend geholfen wird. Ich weiß nicht, inwieweit solche Versicherungen greifen und wie tief die an der Stelle gehen, aber wie gesagt, primär gilt es hier erstmal genau das zu vermeiden und das hat man ein Stück weit schon in der Hand.
Eine Frage, die natürlich alle Leute bewegt, ist immer priorisieren. Das ist ja auch etwas, was ganz wichtig ist in diesem Bereich. Was würden Sie denn Unternehmen empfehlen, so als konkrete Handlungsanweisung? Was sind sozusagen die Top 3 klaren Empfehlungen, die Unternehmen hier aus den Erfahrungen der Pandemie, der Arbeit im Homeoffice, was sie denen ans Herz legen, ist, oder lass es 5 sein, ist sozusagen Handlungspunkte, die man abhaken sollte, die man checken sollte, wofür man gegebenenfalls auch Geld investieren sollte, wenn die eben noch nicht befriedigend gelöst sind.
Ja, ich mache es mal nicht so nach der Wichtigkeit her, aber einfach nur, dass man die Punkte zusammenfasst, was ich einleitend sagte, grundsätzlich mal zu überlegen, wie so ein Homeoffice auszustatten ist, wie ich den Mitarbeiter auch hier an der Stelle einstelle auf dieses Thema Homeoffice an sich, inwieweit ich ihn sensibilisiere, das packe ich jetzt immer noch unter einen Punkt, dass er entsprechend auch die Sicherheit, das Sicherheitsbewusstsein hat, dass er hier vom Prinzip auch anderweitig arbeitet. Das ist das eine. Ich muss unternehmenstechnisch schauen, netzwerktechnisch schauen, dass ich in der Lage bin, überhaupt diesen Ansturm. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 50 Mitarbeiter habe oder ob ich 50.000 habe. Dass ich diesem Ansturm dann vom Prinzip dann auch über Nacht gerecht werden kann. Das heißt, hier entsprechend auch vorzuplanen, wie sowas dann in der Umsetzung aussieht, sprich in der Skalierung, in der Agilität einer solchen Lösung, dass im Endeffekt auch die entsprechenden Aufgaben verteilt sind, dass überhaupt mal von der Struktur, überhaupt auch von der Leistungsfähigkeit gegeben ist. Hardware zu kaufen ist immer schwierig. Ja. Hardware veraltet. Man weiß, wie schnell die IT voranschreitet. Wenn ich mir 10 Server in den Keller stelle und die 3 Jahre nicht brauche, dann kann ich mir überlegen, was die in 3 Jahren vom Prinzip noch wert sind und vergleichsweise leistungsfähig sind. Aber ich denke, durchaus hier irgendwo einen Pool mal vorzuhalten, immer wieder und ihn zirkulieren zu lassen, das denke ich, macht schon durchaus Sinn. Der ganze rechtliche Bereich, denke ich, ist auch ganz wichtig, mit dem Mitarbeiter abzuklären. Das heißt, auch die Anforderungen an den Arbeitsschutz, an die Arbeitssicherheit sozusagen, die sind abzuklären. Das heißt, das mit dem Mitarbeiter auch entsprechend vertraglich durchaus zu vereinbaren, also auch den Bezug auf den Arbeitsvertrag, auch die auf die Arbeitszeit, ja, dass auch die Kostenübernahme möglicherweise dann diskutiert wird, dass die Ausstattung, die zu Hause natürlich wichtig ist, geeignete Arbeitsmittel bereitzustellen, eine sichere Arbeitsbedingung, das ist ja auch Teil des Arbeitsschutzes, einen ergonomischen Arbeitsplatz, das sind alles Dinge, die durchaus selbstverständlich sein müssen, um den Mitarbeiter hier abzuholen. Das heißt, das macht man auch nicht über Nacht, das muss ja auch vorgeplant werden, mit dem Mitarbeiter besprochen werden, da muss Einigkeit auch bestehen, dass man sich einfach im Klaren darüber ist, auf was man sich da eigentlich vom Prinzip einlässt. Und das andere ist, wie gesagt, sich echt zu überlegen, ernsthaft zu überlegen, wie führe ich in Zukunft meine Mitarbeiter im Homeoffice. Wir hatten ein hybrides Modell angesprochen. Solche flexiblen Modelle, ja, für sowas muss man offen sein, beide Seiten offen sein, der Mitarbeiter, aber auch das Unternehmen. Und dann funktioniert es am Ende des Tages auch.
Prima. Und für Unternehmen der IT-Branche meistens kein Problem ist. Man sollte sicherlich auch die Betriebsräte und Mitarbeitervertretung mit einbinden in den Unternehmen, in denen diese existieren. Eine Frage, wo Gewinner sind, über die wir jetzt auch ausgiebig gesprochen haben, also die Beschleunigung in der Digitalisierung. Ein Verlierer zeichnet sich auch ab. Ist das der Dinosaurier, dessen Zeit jetzt endgültig vorbei ist, nämlich die Videokonferenzen. Videokonferenzen gibt es in vielen Unternehmen. Es große Geräte, mit denen man häufig auch mit Splitscreen zusammenarbeiten konnte. Gewinnt der agile kleine, das kleine Laptop mit den Zoom und Microsoft Teams Funktionen, schlägt er die klassische Videokonferenz. Ist die Zeit vorbei? Gar nicht mehr nutzen? Abschaffen?
Auch da würde ich sagen, Hybrid. Habe ich manchmal, brauche ich aber nicht zwingend. Es gibt durchaus Konstellationen, auch im Umfeld, wo sowas durchaus noch Sinn macht. Ja, wenn wir, ich sag mal, im Tagesgeschäft miteinander im Unternehmen arbeiten, es spricht nichts gegen so eine Laptop-Lösung, wenn ich sie so mal so bezeichnen darf, GoToMeeting, WebEx, Zoom, wie sie alle heißen. Bei Zoom muss ich jetzt leider eine Einschränkung machen. Wenn man weiß, wie es da um die Datensicherheit steht, würde ich jetzt aktiv nicht empfehlen. Andere Geschichten, die eben hardwarebasiert sind, Konferenztelefone, Konferenzsysteme. Wir haben erst letztes Jahr hier relativ stark modernisiert in dem Umfeld, machen sowas auch über ein Kamerasystem. Macht auch was anderes her, hängt immer ein bisschen auch von dem Rahmen ab. Das heißt, wie gesagt, wenn ich untereinander im Unternehmen kommuniziere, ist das eins, habe ich aber wirklich einen großen Kunden, angehenden Kunden auf Vorstandsebene, wie auch immer, dann brauche ich einen entsprechenden Rahmen. Klar, manchmal ist man auch durchaus flexibler und etwas lockerer unterwegs, aber manchmal gibt es eben auch den Rahmen, wo ich glaube, dass solche Systeme durchaus noch eine Existenzberechtigung haben, aber ich gebe Ihnen recht, es wird zunehmend abnehmen.
Aha, das heißt jedenfalls, wenn sich jemand erwägt, noch eine Videokonferenz anzuschaffen, sollte er ziemlich genau prüfen, wie häufig er sie nutzen wird. Das,
Genau.
die Zukunft ist sicherlich in den flexibleren, kleineren Geräten, in den Laptops.
Genau.
Prima, sehr schön. Haben Sie denn noch Wünsche an Ihre Kunden? Also im umgekehrten Weg gewesen ist, was Sie sich wünschen würden, ist, was die vielleicht besser, günstiger machen könnten, mehr Aufmerksamkeit schenken könnten, wo Sie sagen, boah, auf, das sind so die Irrtümer, denen wir alle unterliegen, ist, die dann genutzt werden, so ähnlich wie WhatsApp sich in Deutschland aus Gründen, die keiner so richtig nachvollziehen kann, eben wahnsinnig verbreitet hat. Oder Zoom seit Mitte März einen enormen Anteil gewonnen hat und viele Menschen eben diese Sicherheitsbedenken, auf die Sie eben auch nochmal hingewiesen haben, es dann mit Blick auf die Bequemlichkeit und die einfache Bedienung dann hinten angestellt haben.
Ja, ist immer schwierig, einen speziellen Wunsch zu äußern, aber es gibt schon ein, zwei Punkte, die einem so als, ich sag mal, Hersteller durch den Kopf gehen. Wir speziell als deutscher Hersteller sind ja in unserer Position durchaus in Deutschland an sich auch einmalig. Ich würde mal wünschen, dass viele Unternehmen, Sie hatten es ja einleitend auch angesprochen, vielleicht erstmal den hiesigen Markt betrachten. Was gibt es denn hier in Deutschland, und ich meine nicht nur Deutschland, sondern auch in Europa für Hersteller? Ich meine jetzt nicht nur dediziert für das Thema, was die Firma NCP bedient, sondern grundsätzlich mal zu schauen. Es gibt nämlich wirklich sehr, sehr tolle Lösungen auch in Europa. Man ist immer leicht geneigt, dann zum vermeintlichen Marktführer zu gehen. Der sitzt meistens dann eben auch in den USA. Und genau diese vermeintlichen Marktführer, hatte ich vorhin auch schon angesprochen, sind nämlich genau die, die gar nicht so gut performt haben, interessanterweise. Ich denke, das ist ein Thema, was durchaus stärkere Sensibilität bekommen darf. Ich weiß von der Bundesregierung aus selber her, wir arbeiten ja auch sehr eng mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik zusammen, dass die deutsche Regierung ganz klar die Maßgabe ausgegeben hat, auch Unternehmen in Deutschland oder auch Europa zu stärken an der Stelle, eben auch dann entsprechend mit ihnen zusammenzuarbeiten, um einfach eine stärkere Marktstellung und eine Abgrenzung zu den klassischen Platzhirschen, wenn ich so nennen darf, dann auch vonstatten gehen zu lassen. Also ich glaube, das wäre schon ein Wunsch, dass man nicht immer gleich in den vermeintlichen Marktführer schaut. Und ganz ehrlich, viele Lösungen sind einfach billig, ja. Und billig impliziert meistens auch eben nicht besonders gut und hochwertig. Und das Tragische ist, dass das leider erst im Nachgang rauskommt. Es muss nicht unbedingt teuer sein. Ja? Man sagt immer preiswert. Und es gibt durchaus Lösungen für viele amerikanische Produkte, die in Deutschland zu finden sind, die echt preiswert sind und die auch eine ganz andere Art und Weise der Zusammenarbeit, Support, Implementierung und so weiter nach sich ziehen. Also ich glaube, vielleicht hat es ein bisschen was mit dem Rückschritt der Globalisierung zu tun, den man ja möglicherweise jetzt auch überlegt, so Lieferketten und so weiter, bezieht sich aber auch ganz genauso auf solche Themen. Vielleicht einfach auch hier an der Stelle ein bisschen sensibler zu betrachten und zu sagen, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, wenn ich den Spruch mal bedienen darf.
Ja, das, glaube, das Problem mit den Hidden Champions ist ja häufig, dass sie hidden sind. Sie sind verborgen, sie sind eben nicht jedermann bekannt ist. Und wenn man vielleicht, wenn ich einen Wunsch von Ihnen hier aufgreifen darf, ist in den letzten Tagen haben sich ja die Regierungschefs Europas und die Präsidentin der Europäischen Kommission zusammengerauft und sehr viel Geld zum Wiederaufbau der Wirtschaft in Europa werden sie zur Verfügung stellen. Vielleicht sollte man einen Teil davon auch in die Kommunikation stecken, um deutlich zu machen, ist, wie gut europäische Firmen sein können und dass sie den Wettbewerb nicht scheuen müssen, ist, sondern wie gewohnt ist, dass Made in Europe vielleicht auch Qualitätszeichen ist und sich zumindest auf mittlere Sicht allemal auszahlt, im Gegensatz zu den amerikanischen Modellen, bei denen meistens jedenfalls ist nur das Marketing besser ist. Jedenfalls lohnt jedenfalls mal der Vergleich und den Blick drauf zu werfen ist, und die Europäer vielleicht nicht gleich von vornherein aus dem Blickfeld zu nehmen ist. Wir haben jetzt nochmal auf den, da ist Ratio Data, Sie hatten es vorhin kurz erwähnt, ist seit Anfang März arbeiten sogar 20.000 der insgesamt 30.000 Anwender permanent im Homeoffice, das ohne Einschränkungen oder Ausfälle. Das ist doch eine echte Erfolgsbilanz in schwierigen Zeiten, auf die zumal sich ja niemand vorbereiten konnte.
Ja, aber es ist auch, deswegen hatte ich es jetzt hier nochmal kurz gezeigt, natürlich auch schon interessant zu sehen, dass solche Massen ja bedient werden können. Das heißt, die Netzwerke, die damit einhergehen, also auf der einen Seite dieses Unternehmens, andererseits aber auch, was die ganze Struktur, die ganze Infrastruktur angeht, inklusive der Mitarbeiter, die dann auch zu Hause sitzen, die ja auch unterschiedlichste oder viele gleiche Anbieter haben, so viel gibt es ja in Deutschland jetzt auch nicht, ja, dass auch diese Massen an Mitarbeitern in so einer Region dann auch bedient werden können. Und ich denke, das war einer der großen Takeaways, wenn man so sagen darf. Ich denke, das Internet hat dann schon auch ganz gut funktioniert, je nachdem, wo man natürlich gelebt hat. Es gab natürlich sicher auch Themen oder Bereiche, wo es ein bisschen schlechter war, aber im Großen hat es eigentlich dann schon ganz gut funktioniert. Und ich glaube, auf dem lässt sich ganz gut aufbauen.